SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer einen schönen guten Morgen. Für den neuen Bundeskanzler Friedrich Merz ist in der Nacht ein langer Arbeitstag zu Ende gegangen, den er sich so wohl anders vorgestellt hatte. Im ersten Interview nach seiner Wahl hat Merz in der ARD von einer stabilen parlamentarischen Demokratie in Deutschland gesprochen. Es habe trotz der nötigen 2 Wahlgänge einen so wörtlich ordentlichen, stilvollen Regierungswechsel gegeben.
Seit dem heutigen Tag haben wir wieder eine Bundesregierung mit einer parlamentarischen Mehrheit. Es ist ein ehrlicher Tag gewesen, aber am Ende des Tages auch ein Vertrauensbeweis der Koalition aus CDU, CSU und SPD. Ich habe keinen Zweifel nach diesem Tag heute, dass wir in dieser Koalition vertrauensvoll zusammenarbeiten werden.
Auch international hatte Merz' Scheitern im ersten Wahlgang für viel Aufsehen gesorgt. Mittlerweile haben zahlreiche Politiker aus dem Ausland ihm zur Wahl gratuliert. Susanne Kimmel aus unserer Nachrichtenredaktion fasst die Glückwünsche zusammen.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, mit Merz ziehe ein ausgewiesener Freund und Kenner Europas ins Kanzleramt ein. NATO-Generalsekretär Rutte betonte die wichtige Rolle des neuen Bundeskanzlers innerhalb des Militärbündnisses. Der ukrainische Präsident Zelensky erklärte, er hoffe auf noch mehr deutsche Führungsstärke. Und der französische Präsident Macron schrieb, es gehe für beide Seiten darum, den deutsch-französischen Motor wieder zu stärken.
Noch spät am Abend hat sich das neue Bundeskabinett dann zum ersten Mal im Kanzleramt getroffen. Rheinland-Pfalz ist dort ja mit 2 Ministerinnen und einem Minister stark vertreten. Eine davon ist die neue Bundesjustizministerin Stefanie Hubich von der SPD. Sie sieht in der Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch und den möglichen Folgen eine erste große Herausforderung für ihr Amt. Es sei sicherlich das aktuellste Thema und das aus ihrer Sicht das bedeutendste für die Demokratie sei, sagte Hubich am Abend im ZDF.
Also wir müssen erstmal das Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz auswerten. Das ist ganz klar, das muss man sich gut angucken. Das hat auch andere Voraussetzungen als am Ende dann ein Verbot beim Bundesverfassungsgericht. Aber klar ist auch, wir sind damit jetzt einen Schritt weiter. Und wir sind eine wehrhafte Demokratie. Und aus meiner Sicht muss, wenn die Voraussetzungen dann auch entsprechend erfüllt werden, das können wir dann sehen, wenn das Gutachten ausgewertet ist. Die AfD geht ja auch noch gegen das Gutachten gerichtlich vor. Das ist ihr gutes Recht in einem Rechtsstaat. Dann können wir entscheiden und sollen wir auch entscheiden, ob wir einen weiteren Schritt gehen in Richtung eines Verbotsverfahrens.
Soweit die neue Bundesjustizministerin Hubich von der SPD. Von überall gibt es jetzt hohe Erwartungen. Die Vereinigung Unternehmer Baden-Württemberg hat schon erste Forderungen an den frisch gewählten Bundeskanzler Friedrich Merz gestellt. Der Wirtschaftsdachverband möchte noch vor der Sommerpause ein Sofortprogramm von der neuen Regierung. Aus der Redaktion Landespolitik in Stuttgart berichtet Julia Kretschmer.
Die neue Regierung müsse nun beweisen, dass sie fähig ist, schnell zu handeln und Prioritäten zu setzen, um die für die Wirtschaft zentralen Punkte des Koalitionsvertrags schnell umzusetzen. Deutschland drohe zum 3. Mal in Folge ein Jahr ohne Wirtschaftswachstum zu erleben. Deshalb brauche es jetzt niedrigere Energiepreise, bessere Abschreibungsmöglichkeiten und einen entschlossenen Bürokratieabbau. Die Regierung dürfe nicht davor zurückschrecken, teure Subventionen und soziale Wohltaten auf den Prüfstand zu stellen, um finanziellen Spielraum zu schaffen, so der Wirtschaftsdachverband.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Es war ein langer Abend und vermutlich eine sehr kurze Nacht für Friedrich Merz. Wie sich das Aufstehen heute für ihn anfühlt, darüber hat sich unser Berlin-Korrespondent Cimbop Nikschas Gedanken gemacht.
Es gibt Tage, da steht man morgens auf, schaut in den Badezimmerspiegel und fragt sich, was für ein wirres Zeug habe ich da bitte eigentlich letzte Nacht geträumt? Ob es Friedrich Merz heute früh wohl genauso geht? So lange hat er angeblich davon geträumt, Bundeskanzler zu werden. Jetzt ist es tatsächlich wahr geworden. Doch der Weg dahin muss sich eher wie ein Albtraum angefühlt haben. Kanzlermehrheit erst im 2. Wahlgang, das gab es so noch nie. Dieser schlechte Traum will aufgearbeitet werden, aber vielleicht nicht unbedingt heute. Denn da bricht der frisch erwachte Bundeskanzler zu seinen ersten Auslandsreisen auf. Merz wird in Paris und Warschau erwartet. Viel Zeit zum Schlafen bleibt ihm ab jetzt ohnehin nicht mehr, höchstens zum Dösen im Regierungsflieger hoch über den Wolken. Und selbst da wollen Akten gewälzt und Reden vorbereitet werden. Willkommen in der neuen Realität, lieber Friedrich Merz, und guten Morgen.
Und zu Merz erster Auslandsreise kommen wir gleich nochmal ausführlicher. Jetzt aber erstmal ein Blick in die Welt, denn da hat sich ein schon lange schwelender Konflikt über Nacht nochmal deutlich verschärft. Indien hat nämlich mehrere Ziele in Pakistan angegriffen. Die pakistanische Seite spricht von mehreren Toten und hat eine Reaktion angekündigt. Was bisher dazu bekannt ist, fasst jetzt unsere Korrespondentin in Neu-Delhi, Franziska Amler, zusammen.
Der Angriff begann um exakt 1.44 Uhr in der Nacht. Laut der indischen Regierung handelte es sich um Präzisionsschläge auf terroristische Infrastruktur. 9 Ziele seien getroffen worden. Das Verteidigungsministerium spricht von einem maßvollen, nicht eskalierenden Vorgehen. Pakistan meldet mindestens 8 Tote und mehr als 30 Verletzte, darunter Frauen und Kinder. Nach Angaben des Militärs wurden mehrere indische Flugzeuge abgeschossen. Auch auf indischer Seite sollen 3 Menschen durch pakistanischen Beschuss ums Leben gekommen sein. Indische Medien berichten, es könnte sich um die erste Phase der sogenannten Sindoor-Operation handeln. Pakistans Premierminister Sharif hat bereits Vergeltung angekündigt. Man habe nun jedes Recht, auf diese Kriegshandlung Indiens mit aller Härte zu reagieren, sagte er.
Eine andere globale Krisenfront soll sich dagegen jetzt erstmal beruhigen. Die Houthi-Rebellen im Jemen und die USA haben eine Waffenruhe vereinbart. US-Präsident Trump hatte bereits gestern erklärt, die Islamistenmiliz habe sich verpflichtet, die Schifffahrtsrouten in der Region nicht mehr anzugreifen. Im Gegenzug würden die USA ab sofort ihre Bombardierungen von Houthi-Stellungen im Jemen einstellen. Die Miliz äußerte sich zwar abwartend, widersprach Trumps Mitteilung aber auch nicht. Dennoch teilte sie mit, sie wolle die Sache der terroristischen Hamas in Gaza auch weiterhin unterstützen. Die Beziehungen zwischen Kanada und den USA bleiben wohl erstmal angespannt. Kanadas neuer Premier, der auch schon zuvor im Amt war, Carney, sprach gestern nach seinem Antrittsbesuch bei US-Präsident Trump von sehr komplexen Verhandlungen über die Handels- und Zollpolitik. Beim Treffen selbst hatte er Trump daran erinnert, Kanada stehe nicht zum Verkauf. Man solle nie nie sagen, so Trumps Antwort darauf. Ganz andere Töne kamen nach dem Treffen von Trump selbst. Sein Gespräch mit dem kanadischen Premier sei großartig verlaufen und es gebe keine Spannungen zwischen den beiden Ländern, so der US-Präsident. Von internationalen Krisen jetzt zu etwas Schönerem. Inter Mailand steht im Finale der Fußball Champions League. Das italienische Team besiegte den FC Barcelona im Halbfinal-Rückspiel mit 4:3 nach Verlängerung. Aus der Sportredaktion berichtet Taufik Khalil.
Inter in der ersten Hälfte besser und zur Pause bereits 2:0 vorne. Martinez bringt die Italiener in Führung und Calhanoglu verwandelt einen berechtigten Foulelfmeter. Doch in der zweiten Hälfte dann alles anders. Barcelona egalisiert wie im Hinspiel einen 2-Tore-Rückstand durch die Treffer von Olmo und Eric in kürzester Zeit. 3 Minuten vor dem Ende bringt Rafinha Barça erstmals in Führung. Doch Acerbi gleicht in der Nachspielzeit aus. 6:6 nach zweimal 90 Minuten, deshalb Verlängerung und auch da noch ein Tor. Frattesi schießt Inter Mailand mit dem 4:3 im torreichsten Halbfinale der Champions League-Geschichte nach 2 Spielen nach München.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Zunächst ist es heute teils sonnig, sonst zeigen sich viele Wolken am Himmel und im Süden Baden-Württembergs regnet es ab dem Mittag. Die Temperaturen steigen heute auf maximal 18 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Wir haben es vorhin schon angesprochen, Friedrich Merz steigt heute zum ersten Mal in den Regierungsflieger als Kanzler und reist nach Paris und direkt danach nach Warschau. Das ist kein Zufall, denn Merz hat den Anspruch, dass Deutschland unter ihm eine Führungsrolle in Europa einnimmt. Das Verhältnis zu den Nachbarländern soll dafür deutlich enger werden. Kann ihm das gelingen? Darüber habe ich mit Anna-Maja Mertens gesprochen. Sie ist Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland, kurz EBD. Nach eigenen Angaben das größte Netzwerk für Europapolitik hierzulande. Frau Mertens, hat denn Friedrich Merz vom Typ her das Zeug dazu, um mit dem französischen Präsidenten Macron ein deutlich engeres Bündnis zu schmieden, als es zwischen Macron und Scholz bestanden hat?
Naja, warum nicht? Ich glaube schon. Ich glaube, er hat ja ganz klare Akzente schon auch im Wahlkampf und gerade am Ende gesetzt und hat gesagt, es muss die Lösungen, die wir anstreben, müssen jetzt europäisch sein. Und diese europapolitische Konnotation ist ja weitergegangen, findet sich auch im Koalitionsvertrag wieder. Und daher hoffe ich inständig sehr, dass das einfach der Weg ist, wo er weitergehen wird. Und natürlich, dass es auch gut klappt für ganz Europa.
Schauen wir nach Polen, wo er dann im Anschluss Station machen wird. Das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen war nicht immer einfach. Es gibt ja auch immer noch Forderungen aus Polen nach Reparationszahlungen. Wie wird er versuchen, dort ein enges Bündnis zu schmieden?
Naja, wir haben ja jetzt aktuell in der Europäischen Union die polnische EU-Ratspräsidentschaft. Und da ist ganz klar das Hauptthema die Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit von Europa. Und ich glaube, ganz wichtig für Herrn Merz ist es, dann an den polnischen Themen anzudocken. Wir haben gesehen, dass zum Beispiel die Gefährdung und die Gefahrenlage in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten unterschiedlich bewertet wird. Und wenn Herr Merz nach Polen reist, ist es, glaube ich, ganz wichtig, diese einerseits klar die Führung in Europa zu übernehmen, aber diese Responsivität auch zu haben. Das heißt, tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen und zu verstehen, wie die Lage mit Polen ist. Und was ich mir auch mehr wünsche, als die Ampelregierung gebracht hat, ist mehr Kommunikation unter den Führungen, aber auch natürlich mit dem Volk. Und gerne höre ich von ihm auch, wie war es denn in Polen? Und da hoffe ich sehr, dass er uns alle mitnimmt.
Nun dürfte ein Bündnis, eine engere Verbindung mit Polen und Frankreich innerhalb der EU für Merz keine große Schwierigkeit sein. Man ist sich ja in verteidigungspolitischen Fragen eigentlich weitestgehend einig, auch mit Blick der Unterstützung der Ukraine. Viel schwieriger wird es werden, andere Regierungschefs, ich nenne da jetzt nur mal Viktor Orban, in Ungarn zu überzeugen und auch diese Blockadehaltung dort zu durchbrechen. Wie könnte Merz das gelingen?
Im Koalitionsvertrag steht auch zu diesen sozusagen, wie wir haben, machen uns ja in der Europäischen Union von Viktor Orban schon ein Stück weit abhängig, weil wir diesen Konsensprinzip auch im Rat der Europäischen Union haben. Und da steht im Koalitionsvertrag, dieser Konsenszwang darf nicht zum Entscheidungshemmnis werden. Und da steht in einer anderen Stelle, dass die Koalition unbedingt die konsequente Anwendung von Sanktionsmechanismen auch bei Rechtsstaatlichkeit angehen will. Ich glaube, daher braucht es zweierlei. Wir müssen die Europäische Union reformieren. Wir brauchen tatsächlich mehr Mehrheitsentscheidungen und eben keine Konsensentscheidungen. Aber das ist die eine Seite nur. Die andere Seite, noch wichtiger, ist dann die Umsetzung. Und zwar die konsequente Umsetzung, auch im Hinblick auf Viktor Orban. Wenn er unsere gemeinsamen Prinzipien und Regelungen verletzt, muss das Konsequenzen haben, weil sonst verlieren wir Glaubwürdigkeit nach innen und Geltung nach außen.
Ein anderes großes Feld ist noch, wie die Europäische Union gegenüber den USA unter Präsident Trump auftritt. Im Moment vor Merz Kanzlerschaft war es ja so, dass da in den letzten Wochen vor allem der französische Präsident Macron und der britische, zwar nicht EU-Mitglied, aber immerhin auch im europäischen Kontext mit dabei, der britische Premierminister Starmer mit Trump gesprochen haben. Glauben Sie, dass Merz da auch schnell auf Augenhöhe mit dabei sein wird und das Ganze dann zu einem Trio wird?
Ich glaube, er hat gute Chancen. Er ist ja ein Transatlantiker. Er kennt sich sowohl in USA als auch in Europa aus. Ich glaube, da gibt es großes Potenzial. Es ist wichtig nur, dass wir eben als Europäische Union einheitlich dort auftreten. Das ist in Ordnung und auch wichtig, dass einzelne Führungen aus den Mitgliedstaaten der EU dorthin reisen. Es ist aber genauso wichtig, dass eben keine bilateralen Abkommen vereinbart werden. Da ist die Versuchung natürlich sehr groß und daher wird es auch die Aufgabe von Herrn Merz sein, alle zusammenzuhalten.
Sagt Anna-Maja Mertens, sie ist Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Nicht nur in Deutschland ist diese Woche geprägt von einer Wahl, auch im Vatikan steht eine richtungsweisende Entscheidung an. Dort beginnt am Nachmittag das Konklave. Voraussichtlich 133 Kardinäle nehmen daran teil und wählen den nächsten Papst. Dafür werden sie isoliert, möglicherweise tagelang. Aus Rom berichtet Martin Breitkopf.
Mit der symbolischen Zerstörung seines Fischerrings ist das Pontifikat von Franziskus offiziell beendet. Das Tor zur Wahl steht offen. Zuvor versammeln sich die Kardinäle im Petersdom zur feierlichen Messe, um gemeinsam um göttliche Führung bei der Wahl zu bitten. Am ersten Tag ist ein Wahlgang geplant. An den folgenden Tagen sind es jeweils bis zu vier. Die Anforderungen an den neuen Papst sind groß. Gefordert werde ein geistliches Oberhaupt, das in Zeiten von Krieg, Spaltung und Vertrauensverlust Orientierung gibt. Als Brückenbauer, Hirte und Lehrer, heißt es aus dem Vatikan. Erst wenn weißer Rauch aufsteigt, ist ein neuer Papst gewählt.
Einen Tag nach der Kanzlerwahl in Berlin steht für die SPD-Bundestagsabgeordneten heute schon die nächste Abstimmung auf dem Programm. Sie wählen einen neuen Fraktionschef. Einziger Kandidat für das Amt ist SPD-Generalsekretär Miersch. Er gilt als enger Vertrauter von Parteichef Klingbeil, der den Fraktionsvorsitz nach der Bundestagswahl übernommen hatte und ihn nun wegen seines Wechsels ins Kabinett wieder abgibt. Chinas Präsident Xi beginnt einen viertägigen Besuch in Moskau. Er kommt zu einer Militärparade, mit der diese Woche an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren erinnert wird. Und er führt Wirtschaftsgespräche mit dem russischen Präsidenten Putin. Russland plant, eine zweite Gasexportleitung nach China zu bauen. In den USA macht Präsident Trump Druck auf die Notenbank Fed. Die verkündet heute, ob und wie sie den Leitzins anpassen wird. Trump forderte vor der Fed-Sitzung einen weiteren Zinssenkungsschritt. Finanzexperten rechnen aber nicht damit. Sie gehen davon aus, dass Fed-Chef Powell keine höhere Inflation riskieren will. Wie die Fed entscheidet und wie sich die US-Wirtschaft entwickelt, ist auch für die deutschen Autobauer von Bedeutung, für die die USA ein wichtiger Markt sind. In Stuttgart beginnt am Vormittag die Hauptversammlung von Mercedes-Benz. Der Konzern kämpft gerade mit vielen Problemen, schildert SWR-Wirtschaftsredakteurin Geli Hensoldt.
Die Strafzölle auf Autoimporte in die USA, rückläufige Verkaufszahlen in China und die geringe Nachfrage nach E-Autos machen Mercedes momentan zu schaffen. Auch die Aktie hat im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich an Wert verloren. Aktuell hat der Konzern ein Sparprogramm beschlossen, mit dem Stellen reduziert und Produktionskosten gesenkt werden sollen. Experten und Investoren kritisieren, dass vor allem die E-Luxusautos der Marke nicht den Geschmack der Kunden treffen. Auch wenn der Gewinn 2024 deutlich eingebrochen ist, will der Konzern seinen Aktionären heute auf der Hauptversammlung eine Dividende von 4,30 Euro je Aktie vorschlagen.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.